Schön, dass viele da sind, aber schön, dass du da bist. Etwas, was mir schwerfällt, aber womit Gott keine Probleme hat, ist, uns auch in der Masse als Einzelne zu sehen und auf unsere persönlichen Bedürfnisse einzugehen, uns persönlich zu sehen, uns persönlich anzusprechen. Und was Gott tun kann, ist, dass er eine Predigt benutzt, um, keine Ahnung, 60 Leute persönlich anzusprechen. Und ich möchte dich einfach bitten, das, was ich vorher gebetet habe, dass das nicht bloß Worte sind, sondern dass du das wirklich erwartest. Heute Morgen, jeden Sonntag, wenn du in den Gottesdienst kommst. Letztendlich jeden Morgen oder jeden Abend oder wann auch immer du deine Zeit mit Gott hast, erwarte das, dass Gott mit dir zusammen ist, dass Gott dich trifft, dass Gott dir begegnet und dass dich das verändert. Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wer es gestern noch gesehen hat. Die letzten Tage waren ein bisschen vollgestopft, deswegen bin ich sehr viel früher dazu gekommen. Aber wir werden jetzt eine neue Predigtreihe anfangen. Manche von euch haben das jetzt die Monate über schon mitbekommen. Unser Land ist nicht unbedingt in einem Hype, aber seit Wochen und Monaten gibt es immer wieder Publikationen und Veranstaltungen zum Thema 500 Jahre Reformation. Auch unser Gemeindebrief, wer ihn schon gesehen hat, hat Bruder Martin vorne drauf und geht auch im Vorwort ein bisschen darum, um Martin Luther und das, was er getan hat. Und auch heute Morgen soll es darum gehen, wir wollen die nächsten Wochen diese vier Grundpfeiler der Reformation ein bisschen betrachten miteinander. Ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt, wie viel du darüber gelesen hast, vielleicht aus der Schule noch irgendwas übrig geblieben ist. Es gibt diese vier wichtigen Wahrheiten, die Luther so zur Grundlage seiner Theologie gemacht hat. Die beginnen alle mit nur, also lateinisch mit sola. Sola gratia, nur die Gnade. Sola fide, nur der Glaube. Sola scriptura, nur die Schrift. Und solus Christus, nur Christus. Und wir werden uns diese vier Themen anschauen und werden schauen, was die uns heute zu sagen haben, inwiefern die uns heute betreffen. Und ich möchte heute anfangen mit sola gratia, nur die Gnade. Und ich persönlich glaube, dass wir die Auswirkungen oder die Tragweite dieses Schlagworts, dieses Grundpfeilers eigentlich nur dann richtig verstehen können, wenn wir verstehen, auf welchem Hintergrund, auf welchem kirchengeschichtlichen Hintergrund Luther zu diesem Schluss gekommen ist. Und deswegen werde ich denjenigen von euch, die Kirchengeschichte lieben, heute ein kleines Schmankerl geben. Und diejenigen, die Geschichte schon immer gehasst haben, die bitte ich einfach, die ersten paar Minuten dieser Predigt durchzustehen. Wir werden uns ein bisschen über die Situation zu Zeiten Luthers vor 500 Jahren und ein bisschen darüber hinaus uns ganz kurz anschauen und feststellen, warum diese Erkenntnis, die Luther da gewonnen hat, so durchschlagende Wirkung hatte. Also wir versetzen uns jetzt im Geiste zurück um mindestens 500 Jahre, vielleicht auch 600 Jahre, ausgehendes Mittelalter, Ende 15., Anfang 16. Jahrhundert. Das, was wir uns heute kaum noch vorstellen können, ist, dass die meisten Leute damals nicht lesen, nicht schreiben konnten, keinerlei Bildung hatten, vollkommen abhängig waren von dem, was man ihnen gesagt hat. Es gab kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitung, keine Social Media, wo ich, keine Ahnung, irgendwelche Informationen mir holen konnte. Man wusste das, was man einem erzählt hat. Man wusste das, was vielleicht noch im Dorf passiert ist. Schon was im nächsten Dorf passiert ist, war eigentlich schon außerhalb der Welt größtenteils. Und die Menschen wurden auch bewusst in dieser Unwissenheit gehalten. Das war natürlich für die Herrschenden damals, sowohl weltlich als auch kirchlich, ganz praktisch, dass die Leute eigentlich gar keine Ahnung hatten und dass man denen eigentlich erzählen konnte, was man wollte. Und die Mächtigen, die haben sich auch schön eingerichtet. Was mich persönlich immer schockiert, ist, dass man nach zugegebenermaßen 1500 Jahre, sind ja schon eine gewisse Zeit, aber dass man die Wurzeln eigentlich vollkommen vergessen hat, dass die Leute, die geistlich Einfluss hatten, die die geistlichen Leiter waren, dass die Leute eigentlich gar nicht so sehr geistliche Dinge im Kopf hatten, sondern denen ging es um Macht, denen ging es um Geld. Heute, wenn irgendwo in der Gemeinde, wollte fast sagen, wenn ich hier weggehe, aber das darf ich nicht machen, sonst kriegen manche Leute schon wieder Angst. Aber wenn irgendwo ein Pastor geht, dann setzt sich die Gemeinde im Normalfall zusammen und überlegt sich, wen holen wir? Und wenn es, finde ich jedenfalls, eine gute und eine biblische Gemeinde ist, dann überlegen sie sich, wer hat geistliches Potenzial, von wem erwarten wir uns geistliche Impulse, dass er uns weiterführen kann in die Beziehung mit Gott. Und vielleicht natürlich auch menschliche Gaben oder so, aber es ist vor allem mal wichtig, dass es eben die richtige Person ist. Früher, zu Zeiten Martin Luthers, war das oft ganz anders. Da hat jemand viel Geld gehabt und dann hat er die Leute, die die Entscheidung getroffen haben, in dem Fall Bischöfe oder wer immer das dann war, die haben dann eine gewisse Summe Geld oder Ländereien oder sonst irgendwas bekommen und so hat man sich diese geistlichen Ämter schlicht gekauft. Also ob das nun eine Priesterstelle war, ob das eine Bischofsstelle war, eine Kardinalsstelle. Das ging nicht an die Leute, die am besten geeignet waren oder an die Leute, die irgendwie geistlich besonders gut drauf waren, sondern es ging einfach an den, der das meiste Geld geboten hat oder der Einfluss hatte. Was dazu geführt hat, dass die Priester, die ihren Dienst versehen haben, wir werden das gleich auch nachher noch sehen, studiert, die meisten sowieso nicht hatten. Manche konnten womöglich noch nicht mal lesen, wollen wir auch noch nachher noch was Interessantes dazu sehen. Die katholischen Priester durften auch damals schon nicht heiraten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand nicht aus Überzeugung Priester wird, wie das die meisten katholischen Priester heute, gehe ich mal davon aus, tun, sondern wenn er sich eingekauft hat in das Amt, dann könnt ihr auch verstehen, dass die mit dem Verzicht auf die Sexualität vielleicht nicht so unbedingt glücklich waren, aber es gab ja Köchinnen. Und dementsprechend war das durchaus üblich, dass der Priester mit seiner Köchin eben auch ein Verhältnis hatte. Die Messe war in Latein. Das Glück, was ihr habt, dass ihr mich verstehen könnt, ich hoffe jedenfalls, dass es für euch ein Glück ist, dass wir die Lieder verstehen, sofern sie denn nicht auf Englisch sind und wir kein Englisch können, aber so die Großteile vom Gottesdienst, die verstehen wir heute. War damals nicht so. Und wenn ich es richtig weiß, war bis Mitte des 20. Jahrhunderts die Messe durchaus noch sehr oft in Lateinisch. Und das haben die Leute, die in der Messe saßen, nun mal überhaupt nicht verstanden. Und das Schlimme ist, dass es auch der Priester oft nicht verstanden hat, weil der eben auch kein Latein konnte. Der hat die Sachen entweder auswendig gelernt, vielleicht auch abgelesen, wenn er denn lesen konnte. Und vielleicht wisst ihr auch, dass von solchen Geschichten auch zum Beispiel das Wort Hokuspokus herkommt. Weil nämlich, wenn der Priester die Hostie hochhält, dann sagt er auf Deutsch heute, der Leib, dies ist der Leib. Und auf Lateinisch heißt es hoc est corpus. Und wenn der sich das halt falsch gemerkt hat, dann kam halt Hokus Pokus raus. Und nachdem es niemand in der Gemeinde gewusst hat, wie das heißt, und dann hat er da vorne halt seinen Hokus Pokus gemacht. Solche Geschichten sind dort passiert. In den Klöstern, das weiß man ja heute auch, da wurde Bier gebraut. Es wurde aber nicht nur gebraut, es wurde natürlich auch konsumiert. Man hat Tanzfeste abgehalten. Es gibt eine Chronik über einen Ort, ich glaube in Bayern irgendwo, da wurde ein Kloster Oberdorf, kennt das irgendjemand? Ja. Wo ist das?
Nordbayern,
genau. Also irgendwo in Bayern. Das wurde in dieser Chronik als des Adels Hurenhaus bezeichnet. Offensichtlich ein Frauen-Nonnenkloster. Und so sehen wir, also die Kirche war damals schon in einem, würde ich mal sagen, bemitleidenswerten Zustand. Auch das Papsttum selber, da ging es auch nicht um Stellvertreter Christi zu sein, in dem Sinn von hier geistliche Macht auszuüben, sondern da ging es nur um Macht. Da ging es ganz viel um weltliche Macht. Ende des 14. Jahrhunderts, also 1385 oder sowas, da gab es zwei Päpste, die sich gegenseitig exkommuniziert haben. Es gab Phasen in der Kirchengeschichte, da gab es sogar drei Päpste. Päpste hatten uneheliche Kinder. Julius II., das war der Papst zu ja, sag ich mal, zu Jugendzeiten von Luther von 1503 bis 1513. Der war vorher Feldherr, der hat Schlachten geschlagen und ist nachher zum Papst gewählt worden und der hat auch hinterher Ländereien eingenommen und so. Also der war eigentlich kein geistlicher Führer, sondern der war eigentlich weltlicher Feldherr und Fürst seines Kirchenstaates. Und er hat viele Kriege geführt und viele Menschen persönlich umgebracht, was Luther dazu gebracht hat, ihn als Blutsäufer zu titulieren, den Papst. Sein Nachfolger Leo X. Aus dem Hause Medici, ich weiß nicht, wem das so ein bisschen was sagt, aber der war bei seiner Wahl noch nicht mal Priester. Also der war Kardinal und Bischof, das hat er sich irgendwie gekauft oder seine Familie. Und als er dann zum Papst gewählt wurde, da musste man ihn nachträglich zum Priester weihen, weil er bis zu diesem Zeitpunkt gar kein Priester war. Und der hat dann zur Finanzierung des Petersdoms, die sein Vorgänger Julius II. Angefangen hatte, dann diesen Ablasshandel nicht eingeführt, aber sehr stark forciert und hat gesagt, ich muss irgendwie Geld bekommen, um diese schönste, größte Kirche der Welt bauen zu können. Und wie machen wir das? Wir verkaufen den Leuten einfach ihr Seelenheil. Wir verkaufen ihnen Briefe, die sie in dem Glauben lassen, ich weiß nicht, ich würde es jetzt mal einfach so formulieren, die sie in dem Glauben lassen, dass sie da mal damit Gott gnädig stimmen können. Die Verkündigung damals, wenn es denn eine Verkündigung gab, die war, du kannst Gott gnädig stimmen durch gute Werke, durch Bußübungen oder durch Geld. So, das war eigentlich das, wie man in den Himmel kommen konnte. Man musste, also Luther zum Beispiel, der hatte irgendwann mal von seinem, also er war ja dann später im Kloster und sein Prior oder irgendwas, der hat ihn dann nach Rom geschickt. Und hat gesagt, er soll dort auf seinen Knien die Treppen raufrutschen und auf jeder Treppenstufe in Ave Maria oder sowas beten. Und das wird ihm dann sein Seelenheil bringen. Und jetzt kommen wir eben zu Luther und was bei ihm besonders war. Also Luther, 1483 geboren, einfach, dass wir so den zeitlichen Rahmen hatten, hat zunächst mal Jura studiert, wollte also, weiß nicht, ob man das heute noch genauso sehen würde, aber Rechtsanwalt oder irgend sowas werden. Hatte dann dieses ominöse Ereignis mit dem Gewitter, wo man auch nicht genau weiß, ob es das wirklich war, wie auch immer. Er hat sich jedenfalls Knall auf Fall entschieden. Dieses Gewitter war im April und im Juli, also schon 3 Monate später, hat er dieses Gelübde umgesetzt, ins Kloster zu gehen. Er hat damals offensichtlich zur heiligen Anna gebetet, gesagt, wenn er dieses Gewitter überlebt, dann wird er ins Kloster eintreten. Das hat er gemacht. Mit 22 Jahren ist er ins Kloster eingetreten, wurde 2 Jahre später zum Priester geweiht, ging alles relativ zackig und dann hat er hinterher Theologie studiert. Also das fand ich auch interessant, das ist mir eigentlich nicht so wirklich aufgefallen. Luther war erst Priester und hat hinterher studiert. Kennt man heute nicht mehr. Heute studiert man erst und wird dann Priester oder Pastor oder sonst irgendwas. Damals war es so, wie es bei mir auch war. Ich bin erst Pastor geworden und habe dann studiert. Also Pastor studiert, ich habe vorher auch noch was studiert, aber so offensichtlich war damals manches vielleicht auch noch besser oder jedenfalls anders möglich. Luther ist erst Priester geworden, nachdem er studiert. Und das sagt mir eben auch, nachdem er bei diesem Studium offensichtlich dann erst Latein gelernt hat, dass mancher Priester eben auch wirklich nicht den blassesten Dunst hatte von dem, was er da vorne macht. Und Luther war im Kloster und Luther war einer, der hat die Dinge hinterfragt, der hat nachgedacht. Und das war sein Verhängnis zunächst mal. Denn das hat ihm nicht wirklich gut getan. Luther hatte echte Probleme. Man hat ihm gesagt, ja, du musst eben Bußübungen tun und du musst Gott deine Buße irgendwie auch zum Ausdruck bringen, dann musst du beim Priester bekennen, musst deine Sünden natürlich auch vollzählig sagen. Also wenn du da eine vergisst, ist schlecht. Luther hatte immer Angst, dass er irgendeine Sünde übersehen hatte. Und dass er deswegen womöglich für diese Sünde keine Vergebung hatte und deswegen in die Hölle musste. Und dann kam noch was dazu. Luther hat verstanden, dass Gott unter Buße eigentlich was anderes versteht, als das, was sie damals gemacht haben. Luther hat Buße getan, weil er Angst hatte vor der Strafe. Und er hat gesagt, Mensch, eigentliche Buße, da tue ich doch nichts, weil ich Angst habe, dass Gott mich straft, sondern ich tue es doch hoffentlich deswegen, weil ich weiß, dass Gott Sünde hasst. Und das war bei ihm nicht so. Luther hat nicht Buße getan, weil er verstanden hat, dass die Sünde schlecht ist. Sondern Luther hat Buße getan, weil er die Strafe im Höllenfeuer nicht haben wollte. Und das hat ihn fertig gemacht. Weil er gewusst hat, er macht zwar alles richtig und er hat vermutlich sehr viel mehr getan als die anderen Mönche, aber ihm war innerlich klar, das bringt ihn Gott nicht einen Millimeter näher. Und er hat ganz deutlich gespürt, dass da irgendwas nicht funktioniert. Und meine Frau hat zurzeit gerade ein bisschen Probleme bei uns in der Freien Evangelischen Schule. Da gibt es Kinder, die manche Dinge etwas anders sehen als wir. Und die ist zurzeit viel am Diskutieren über das ewige Leben und die Hölle und was weiß ich. Und kürzlich war eben auch das Gespräch, da hat einer gesagt, ja, aber wenn man dann lange genug in der Hölle war, dann darf man da auch wieder raus. Da sagte Ute, also da sagt die Bibel eigentlich was anderes. Und da war ein Kind vollkommen fertig, weil es sich fest darauf verlassen hatte. Also, weiß nicht, aber so stelle ich mir es jedenfalls vor. Egal, selbst wenn ich das irgendwie nicht an der Hölle vorbeischaffe und ich lande in der Hölle, irgendwann darf ich wieder raus und dann ist alles gut. Aber wie gesagt, die Bibel sagt was anderes und das war eben auch das, was Luther verstanden hat. Und Luther wusste ganz genau, wenn ich das hier auf Erden nicht richtig hinkriege, dann habe ich verspielt. Dann ist Ende, es gibt keine zweite Chance. Und das ist das, was ihn getrieben hat und was ihn zerfressen hat und was ihn innerlich kaputt gemacht hat. Es gibt ein Kirchenlied, ich weiß nicht, wer das kennt. Das heißt, nun freut euch, liebe Christen, gemein. Singt man heute vermutlich eher seltener. Aber da gibt es eine Textzeile, die ich gefunden habe, wo das so ein bisschen ausdrückt. Da heißt es, die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben in mir blieb, zur Hölle musste ich sinken. In diesem Zustand hat Luther gelebt und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber wenn du weißt, du gehst sehenden Auges in die Hölle und du kannst nichts dagegen tun, weil du weißt, all die Wege, die dir vorgestellt werden, wie du aus diesem Dilemma rauskommst, die funktionieren einfach nicht. Und bei Luther hat es Gott sei Dank nicht dazu geführt, dass er depressiv geworden ist und dass er sich das Leben genommen hat oder sonst irgendeine Dummheit gemacht hat, sondern Luther hat in der Bibel gelesen. Er hat viel in der Bibel gelesen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir auch die Kirchengeschichte verlassen und wo wir auf den Boden der Schrift zurückkehren. Und Luther hat studiert und studiert und hat unter anderem den Römerbrief gelesen. Und ist auf verschiedene Stellen gestoßen. Es gibt auch einen Psalm, der für ihn da ganz wichtig war. Und dann hat er natürlich auch noch andere Stellen gefunden, die wir auch im Lauf dieser Predigt hören werden. Aber vor allem im Römerbrief sind ihm manche Dinge aufgefallen. Und das, was mich immer wieder, bevor wir diese Stellen nun anschauen, das, was mich immer wieder fasziniert ist, wie kann es sein, dass nach 1500 Jahren, wo Menschen die Bibel lesen, diese Wahrheiten, und das sind ja nicht irgendwelche Nebensächlichkeiten, sondern das ist die zentrale Lehre des Neuen Testaments. Wie kann es sein, dass diese zentralen Wahrheiten so verschüttet werden, dass selbst Geistliche keine Ahnung mehr davon haben, wie man eigentlich gerettet wird? Und damit das bei uns nicht passiert, ob ihr nun Geistliche werdet oder nicht, deswegen ist mir wichtig, dass wir diese Wahrheiten immer wieder sagen und predigen. Und jetzt, wer seine Bibel dabei hat, schlagt mit mir auf im Römerbrief. Wir werden jetzt einige Bibelstellen aus dem Römerbrief aufschlagen. Das heißt, es lohnt sich jetzt, entweder das Handy oder die Bibel zu zücken und ein bisschen mitzublättern. Früher war es so, dass man, wenn man in der Bibel geblättert hat und immer dieselbe genommen hat, dann hat man so ein bisschen eine Vorstellung bekommen. Das stand irgendwie rechts oben oder irgendwie so oder ziemlich weit hinten und dann konnte man sich das ein bisschen vorstellen. Heute mit den elektronischen Medien ist ja alles ein bisschen anders. Aber von daher immer ganz gut, wenn man das nochmal vor Augen hat. Wir gehen in das dritte Kapitel des Römerbriefs und wer ein bisschen was über die Gnade und über die Rechtfertigung lesen will, der kann den Römerbrief mal am Stück durchlesen. Das ist eine sehr gute Lektüre, wo Paulus in aller Klarheit, natürlich auch, wie es Paulus Art ist, so manchmal auch so ein bisschen schwierig und lange Sätze und so, aber wo uns das vorlegt. Und wir lesen im dritten Kapitel, im Vers 12. Da geht es zunächst mal los mit dem, was Luther schon wusste und was ihn sicher auch getroffen hat. Da steht, alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und bevor wir das auflösen und das finden, was Luther letztendlich rausgeholt hat aus seiner Verzweiflung, da müssen wir einfach nochmal sagen, Die Lösung ist nicht, dass wir sagen, ist alles halb so wild. Die Lösung ist nicht, dass wir sagen, ja, Gott ist schon irgendwie gnädig. Also Gnade, sola gratia, heißt nicht, ja, Gott vergibt einfach so, da brauchst du ja keine Gedanken machen. Gott ist ein gnädiger Gott, auch wenn du gesündigt hast. Also alles kein Problem. Das Problem von Luther war echt. Luther hatte ein richtiges Problem. Luther hatte Sünde in seinem Leben und er wusste nicht, wie er diese Sünde los wird. Und diese Stelle sagt, wir sind alle an derselben Stelle. Wir sind alle an diesem Punkt, wo wir sagen müssen, ich gehöre auch dazu. Da ist keiner, der gerecht ist. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Wenn ich euch jetzt fragen würde und fragen würde, wer von euch führt denn ein anständiges Leben? Je nachdem, wie hart ich das formuliere, kann ich auch sagen, wer von euch macht nie einen Fehler, da geht vermutlich keine Hand hoch. Aber wenn ich einfach sagen würde, wer von euch denkt so bauchgefühlmäßig, oh, eigentlich bin ich kein so ein schlechter Mensch, eigentlich müsste Gott irgendwie mit mir schon zufrieden sein. Nicht melden, aber schminkt dir das ab. Das ist was aus unserem humanistischen Denken kommt, wo wir sagen, ja, perfekt kann niemand sein, deswegen, es reicht schon, wenn du nicht ganz so schlimm bist. Aber das ist nicht der Punkt. Gott sagt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Niemand von uns erreicht den Standard Gottes. Wir haben alle was zu befürchten. So, und das steht in Römer 3, Vers 23. Diese Bibelstellen, die ich euch jetzt übrigens vorlese, die nennt man in der Theologie die Römerstraße. Könnt ihr euch auch an den Rand dran schreiben, da braucht ihr euch bloß die erste Bibelstelle merken, die findet ihr dann. Und dann könnt ihr die nach und nach so als Kette abarbeiten. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Oder manche Übersetzungen sagen, die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Wir haben das verloren, was Gott uns eigentlich geben wollte. Denkt an Adam und Eva. Wir haben in unserem Hauskreis jetzt angefangen, im Alten Testament ein bisschen zu lesen, haben uns kürzlich mit Adam und Eva beschäftigt. Adam und Eva hatten das Paradies. Aber sie haben das Paradies verloren, weil sie sich dazu entschieden haben, was zu tun, was Gott nicht wollte. Wir können jetzt auch sagen, weil sie gesündigt haben. Das ist genau das, was unser Problem ist. Wir verhalten uns nicht so, wie wir eigentlich sollten und wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Jeder von uns. Und jetzt kommt die harte Konsequenz. Jetzt gehen wir ins 6. Kapitel vom Römerbrief, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und jetzt kommt schon der Licht, der Silberstreif am Horizont. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das, was wir zu erwarten hatten, und da war Luther vollkommen auf dem richtigen Weg. Er hat gesagt, wenn ich das mit der Sünde nicht klar kriege, dann lande ich am Ende. Paulus spricht ja vom Tod. Da ist nicht der leibliche Tod gemeint, sondern da ist der zweite Tod, der ewige Tod gemeint. Dann lande ich in der Hölle, wie auch immer du dir das vorstellst. Das soll heute nicht das Thema sein. Aber die Folge der Sünde ist der ewige Tod. Und jetzt ist Luther eben an dieser Stelle, wo er sagt, wie bekomme ich jetzt diesen gnädigen Gott? Und wir können das aus dem Römerbrief sehen, werden das auch gleich noch sehen. Aber die Stelle, die finde ich das eigentlich sehr viel schöner und klarer ausdrückt, die finden wir im Epheserbrief. Und wenn du mit mir dorthin gehen möchtest, dann schlag jetzt auf Epheser Kapitel 2 und dort die Verse 8 bis 10. Und da bringt Paulus so deutlich zum Ausdruck. Wie gesagt, Luther hat es erst im Römerbrief gefunden, aber später im Epheserbrief natürlich auch. Da heißt es, Epheser 2, 8 bis 10, denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft, Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Also das ist so eine dichte Stelle und so eine klare Stelle eigentlich. Lass mich erstmal was zur Gnade sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt, dass die Melanie dringend ein Handy braucht. Genau, und jetzt gebe ich dir mein Handy aus Gnade, weil du so schlimm bist. Aber ich hätte gerne eine Gegenleistung dafür. Was auch immer. So, wäre das ein Geschenk? Nee, weil sie gibt mir eine Gegenleistung. Ich habe jetzt bei der Konferenz mich mit zwei von unseren jungen Vikaren getroffen aus Ulm und habe mit denen so ein bisschen Finanzen besprochen Und da war auch eins, wo ich ihnen gesagt habe, wenn euch irgendjemand mal Spenden gibt, aber dafür eine Gegenleistung, also zum Beispiel, ich möchte gerne einen Werbebanner in der Gemeinde aufhängen oder keine Ahnung, ich möchte gerne, dass im Gemeindebrief ein Vermerk auf meine Firma ist oder keine Ahnung, oder ich möchte gerne kostenlos das Gemeindehaus für irgendwelche privaten Feierlichkeiten nutzen oder so, dann ist das kein Geschenk. Es ist keine Spende. In dem Moment, wo eine Gegenleistung erfolgt, und egal was das ist, es ist kein Geschenk. In dem Moment, wo ich die Vergebung von Gott bekomme und ich gebe ihm eine Gegenleistung dafür, ist es kein Geschenk. Ist es keine Gnade mehr. Und das müssen wir verstehen. Und ich glaube, das läuft so gegen unsere menschliche Natur. Was Paulus hier deutlich sagt, ist, aus Gnade seid ihr gerettet, nicht aus eigener Kraft, nicht aufgrund eurer Werke, sondern wir werden aus Gnade gerettet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, was Gnade bedeutet. Also stellt euch vor, ihr werdet nun alle Insassen von einem Gefängnis. Stellt euch vor, zu Zeiten Jesu. Da steht, Jesus wird verurteilt und ihr seid im Gefängnis. Und jetzt kommt der Pilatus und sagt, wisst ihr was? Wir haben Passa und zu Passa gebe ich einen Gefangenen frei. Von diesen vielen Leuten, die hier sitzen, einen. Und ihr dürft euch raussuchen, wer das ist. Und dem werde ich dann Gnade erweisen und ihn aus dem Gefängnis lassen. Und dann überlegen wir uns, wer wäre denn würdig? Wer hätte das denn verdient, aus dem Gefängnis entlassen zu werden? Und da suche ich mir jetzt den Karl Otto raus, da hinten in der Ecke. Du heißt nicht Karl Otto, gell? Also ganz in der Ecke. Und der Karl Otto, sage ich, der hätte es doch verdient. Der hat euch am wenigsten angestellt. Das, ihr Leben, ist nicht Gnade. Der hat besonders gute Führung gehabt oder was weiß ich was. Er hat das irgendwie, er hat es verdient. Und in dem Moment, wo ich sagen kann, der hat es verdient, ist es keine Gnade mehr, denn er hat es verdient. Versteht ihr das? Wenn Gott sagt, er vergibt uns aus Gnade, dann ist es nicht, weil wir gut genug wären, weil wir richtig Buße getan hätten oder weil wir sonst irgendwas gemacht haben, sondern er vergibt uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Schreib dir das hinter deine Ohren. Gnade ist unverdient. In dem Moment, wo ich was verdient habe, wo ich sage, aber Gott, jetzt habe ich doch alles so gemacht, wie du es wolltest. Jetzt musst du mir doch vergeben. Das ist nicht Gnade. Du musst nichts leisten. Ich weiß, ich begebe mich jetzt ein bisschen auf dünnes Eis, aber trotzdem, lass uns das festhalten. Die Gnade ist unverdient, ohne Gegenleistung. Gott ist gnädig, einfach so. Ich habe vorher gesagt, Gott ist nicht einfach so gnädig, indem er allen vergibt. Wird man auch noch drauf kommen. Aber zunächst mal ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht irgendwas leisten können. Und diese ganzen guten Werke, von denen Luther zunächst so überzeugt war, diese Bußübungen, die er gemacht hat, auf den Knien rumzurutschen, irgendwelche Gebete zu sprechen, sich zu geißeln, zu fasten, keine Ahnung, oder vielleicht mancher von euch, weiß ich nicht was, in die Kirche zu gehen, Geld zu spenden, irgendeine Wallfahrt zu machen, keine Ahnung, Kerzen anzuzünden oder sonst irgendwas. All das sind Werke, die vielleicht noch irgendeinen guten Zweck haben oder sonst irgendwas, aber die werden euch in eurer Sündenvergebung nicht weiterbringen. Und Paulus spricht davon sogar, dass wir in dem neuen Leben gute Werke tun sollen. Natürlich sollen wir gute Werke tun. Aber was sagt Paulus hier im Vers 10? Wir sind Gottes Geschöpfe in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun. Und jetzt hör gut zu, die Gott für uns im Voraus gemacht hat. Also die guten Werke, die wir tun, selbst die sind nicht von uns, sondern die hat Gott vorher gemacht. Also dieses, ich muss was leisten, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendeine Gegenleistung bringen, streich das aus deinem Denken. Sola gratia, nur Gnade, unverdient. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr das von mir schon gehört, aber mir ist es so deutlich geworden, als Christian klar begnadigt werden sollte. Falls ihr schon mal gehört habt, denkt einfach nochmal dran. Christian Klar war ein Terrorist, ein deutscher Terrorist, der in den 70er, 80er Jahren irgendwie so, 70er wahrscheinlich, Jetzt war irgendwie 30 Jahre, kann es sein, 40 Jahre, deutscher Herbst, 77 muss es gewesen, aber da war er, glaube ich, schon im Knast. Also Christian Klar war jedenfalls einer der Menschen, die in Deutschland so ziemlich, wie soll ich sagen, ganz oben auf der Liste war und der Sprengstoffanschläge gemacht hat, der Leute erschossen hat, der Banken überfallen hat. Eben Terrorismus, wie man ihn heute Gott sei Dank jetzt nicht mehr kennt. Jedenfalls nicht bei uns. Christian Klar ist irgendwann gefasst worden und saß im Knast. Und er saß 25 Jahre oder irgend sowas. Ich denke, das würde so ungefähr so sein. Oder vielleicht auch 30 Jahre. Und hat einen Antrag gestellt auf vorzeitige Haftentlassung. Und das wird in Deutschland vom Bundespräsidenten entschieden. Und dieses Gnadenersuch lag nun beim Bundespräsidenten auf dem Schreibtisch. Und ganz Deutschland hat darüber diskutiert, ob man den begnadigen sollte. Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch. Und ich weiß, wie die Leute gesagt haben, aber der hat es doch nicht verdient. Weil der hat nie gesagt, er bereut, was er getan hat. Der hat bis zum Schluss nicht gesagt, es tut mir leid. Bis zum Schluss nicht eingesehen, dass was er getan hat, falsch war. Und die Leute haben gesagt, den kann man doch nicht begnadigen. Der hat es nicht verdient. Und ich habe mir gedacht, genau. Denn das ist Gnade. Und dann sagst du, aber das ist doch ungerecht. Ja, genau. Das ist ungerecht. Denn das ist Gnade. Und wenn du das nächste Mal an Gnade denkst, dann denk an Christian Klar und denk daran, dass wir es nicht verdient haben. Und egal wie gut du dich fühlst und egal wo du sagst, Mensch, ich bin geistlich so auf einem guten Weg und ich bin Gottes Kind und ich mache stille Zeit und alles und es ist richtig toll in meinem Leben. Und deswegen, natürlich vergibt Gott mir. Ich habe es doch verdient. Ein Hinweis? Nein. Wir haben es nicht verdient. Es ist egal wie gut du bist. Du hast es nicht verdient, es ist Gnade. Römer 5, Vers 8 sagt Paulus, Gott hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat nicht gewartet, bis die Menschheit gut genug geworden ist. Da wären wir bis heute nicht erlöst. Sondern Gott hat seinen Sohn geschickt, die Menschen zu erlösen, die es nicht verdient hatten. Jesus hing am Kreuz. Die Menschen, für die er gestorben ist, die haben ihn ans Kreuz geschlagen. Und das ist im Übrigen auch was ich früher sehr viel intensiver als heute, aber auch heute manchmal noch beim Abendmahl tue. Wenn ich dieses Brot nehme, und deswegen finde ich das gut, dass wir richtiges Brot haben, in Ulm nehmen wir solche Matzen, und da ist es schlecht, weil die kleben nachher so an den Zähnen, aber ich beiß richtig intensiv auf dieses Brot drauf. Und jetzt mache ich es mal ein bisschen katholisch. Hoc est corpus. Das ist der Leib. Ich nehme den Leib Jesu in meinen Mund und ich beiße auf Jesus drauf. Ich tue Jesus weh. Ich zerquetsche ihn zwischen meinen Zähnen. Geht euch das jetzt zu weit? Aber es ist was mir hilft zu verstehen, dass ich für Jesu Tod verantwortlich bin. Oder dass Jesu Tod wegen meiner Sünde nötig war. Jesus ist gestorben, nicht weil ich so gut bin, sondern deswegen, weil ich gesündigt habe. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott hat seinen Sohn gegeben, als wir noch Sünder waren. Ohne Vorbedingung, ohne irgendeine Vorleistung. In 1. Johannes 4, Vers 10, da schreibt der Apostel Johannes, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern darin, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Wir werden das nächste Mal, wenn wir Fortsetzung machen, was über den Glauben hören. Und so wie Luther, also heute wird das mit dem Glauben sicher auch anders gelehrt, eventuell werden wir dazu auch ein bisschen was sagen. Beim Glauben, so wie ihn Luther verstanden hat, sola fide, da geht es nicht darum, wie wir den Segen Gottes freisetzen, wie wir bekennen und glauben, dass wir Dinge bekommen und dann werden die Realität oder so. Das steckt im Glauben auch drin. Aber wenn Luther sagt sola fide, dann geht es um die Antwort auf die Gnade Gottes. Ich habe heute ganz einseitig die Seite betont, dass wir nichts tun müssen, dass wir nichts tun können, dass Gott uns gnädig ist. Und das nächste Mal, wenn es um Sola Fide geht, nur der Glaube, und das habt ihr vielleicht auch festgestellt, ich gehe nochmal ganz kurz zurück und lese euch Epheser 2, Vers 8 nochmal vor. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Okay? Jetzt habe ich was weggelassen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Durch den Glauben. Genau. Das ist das, was von unserer Seite dazukommt. Nicht in dem Sinn von, wir brauchen die Gnade und unseren Glauben. Und wenn es zusammenkommt, ja, da müssen wir vorsichtig sein. Das wird theologisch dann auch ganz, ganz heikel. Da muss man genaue Linien ziehen. Aber das, was Luther verstanden hat, war, diese Gnade, die eigne ich mir durch den Glauben an. Nicht durch eigene Leistung, sondern durch Glauben. Ich vertraue, ich nehme es für mich an. Und das ist der Teil, den ich tue. Und wie gesagt, da werden wir dann das nächste Mal ein bisschen was dazu sagen, wenn es darum geht, was muss ich tun, um dieses Heil, was Gott mir durch seine Gnade anbietet, abzuholen. Gnade ist Gottes Angebot. Gott sagt, ich biete dir mein Heil an. Ich habe alles getan, ich habe bezahlt für dich. Nimm es. Und dann kommt unser Glaube. Wir sagen, okay, ich vertraue da drauf. Ich nehme es im Glauben an. Das ist dann unser Schritt. Aber da werden wir uns dann das nächste Mal damit beschäftigen. So, was nehmen wir von heute mit? Ich habe vorher gesagt, Gott kann durch dieselbe Predigt zu verschiedenen Leuten verschiedene Dinge sagen. Vielleicht war das, was ich so stark betont habe, heute für dich. Dass du verstehst, ich kann nichts leisten. Und ich muss auch nichts leisten. Ich darf einfach die Gnade annehmen. Vielleicht ist es für dich wichtig zu verstehen, dass du eben nicht gut sein musst, um Gottes Liebe zu erhalten. Ich habe euch das sicher auch schon gefragt, aber ich tue es nochmal. Was hast du getan, damit Gott dich liebt? Genau. Diejenigen von euch, die was gesagt haben, haben es Richtige gesagt. Sie haben gesagt nichts. Diejenigen, die nichts gesagt haben, haben auch die richtige Antwort gegeben, nämlich nichts. Was haben wir getan, damit Gott uns liebt? Nichts. Was kannst du tun, damit Gott aufhört, dich zu lieben? Nichts. Nimm das mit. Vielleicht hast du heute auch was ganz anderes gehört. Bin dir nicht böse. Nimm das mit, was Gott in deinem Herzen lebendig gemacht hat. Nimm das mit, was der Heilige Geist in dir jetzt umtreibt. Aber nimm es mit. Mach was damit. Setz es um. Leb da drin. Wachs da drin. Wir hören, wenn wir immer in Gottesdienst kommen, was ich hoffe, dass du das tust, wir hören mindestens 52 Predigten im Jahr. Nächste Woche haben wir wieder ein anderes Thema. Also ihr habt höchstens 7 Tage, es sei denn, ihr lasst die nächste Predigt aus oder sagt, ja, das war jetzt nicht so wichtig, ich bleibe in einem anderen Thema drin. Aber wir haben höchstens 7 Tage, um diese Wahrheiten irgendwie in unserem Leben zu verankern. War jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber versuch einfach, das mit Gott klarzumachen, was auch immer er dir klargemacht hat. Ich würde gerne beten und wenn du hinterher noch ein persönliches Gespräch oder persönliches Gebet möchtest, du darfst gerne zu mir kommen, du darfst auch sonst zu irgendjemand in der Gemeinde gehen, zu dem du Vertrauen hast. Wir glauben an das Priestertum der Gläubigen, an das allgemeine Priestertum, also von daher. Vater, ich danke dir, dass du einen Mann wie Martin Luther dazu gebraucht hast, um diese Wahrheiten, die über Jahrhunderte hinweg von vielen Leuten nicht mehr gesehen wurden, wieder neu auf den Leuchter zu stellen. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute auf dem schwierigen Weg dieses Mannes aufbauen dürfen und dass wir heute eine Bibel haben, die wir verstehen, die wir lesen können, unter anderem auch, weil sie Martin Luther übersetzt hat. Und ich danke dir, Herr, dass die Botschaft, die wir in deinem Wort lesen, so klar ist, dass sie selbst Menschen, die keine Theologie studiert haben, die vielleicht einen Hauptschulabschluss haben oder noch nicht mal den, das verstehen können. Dass wir nicht intellektuell hochtrabende Gedanken haben müssen, sondern dass wir verstehen dürfen, ganz einfache Wahrheiten. Und dass du uns diese Wahrheiten heute auch wieder neu vor Augen gestellt hast. Wir danken dir, Herr, dass du uns gnädig sein möchtest, dass du uns vergibst, nicht weil wir was geleistet hätten, nicht weil wir irgendwas tun, sondern deswegen, weil du uns liebst. Hilf uns, Herr, dass wir diese Gnade verstehen, dass wir keinen Kuhhandel mit dir machen, dass wir nicht versuchen, dich irgendwie zu beeindrucken, sondern dass wir verstehen, was es heißt, aus Gnade zu leben. Und ich danke dir, Herr, dass uns das befreien kann. Und ich bitte dich, Herr, dass jeder von uns diese Freiheit erlebt. In Jesu Namen. Amen.